Wo ist meine Leber hin? In einem anderen Körper drin? Mich steuert jetzt eine KI hier? Was ist das los? Bin ich ein Tier?
Hüpf auf die Kiste jetzt. 50%, das wird gut. Aber vielleicht kommst du drauf. Auf den Magier. Oh nein.
Wenn der Magier dann die Leber, aber das mit KI, aber von Hand gezeichnet, wäre das dann...
Oder wäre das was anderes? Es wäre auf jeden Fall eine neue Folge in die Fresse. Hallo und herzlich willkommen zu klugen Gedanken, zu schönen Spielen mit Markus Richter.
Hey, und Dennis Kogel.
Hallo. In dieser Folge haben wir wirklich, ich würde sagen, schöne Spiele dabei. Spiele, über die man total, also über deren visuellen Stil und Charakter und ihre Schönheit reden und schwelgen kann. Bevor wir aber dazu kommen, der Hinweis, diesen Podcast machen wir mit eurer Unterstützung, die tatsächlich zahlreich ist und sehr erfreulich. Wir haben darüber in der letzten Folge schon was gesagt. Wir haben ganz viel vor mit diesem Podcast, zum Beispiel kleine Twitch-Streams oder noch mehr Podcasts und all das. All das kriegen wir hin, wenn ihr uns unterstützt, zum Beispiel per Direktüberweisung oder via Steady, wo ihr dann auch einen Newsletter von uns lesen könnt. Den könnt ihr auch lesen, ohne dass ihr uns auf Steady unterstützt.
Ich wollte gerade sagen.
Der wird via Steady verschickt. Also ja. Steady ist quasi die Newsletter-Plattform, über die wir das machen. So, Markus, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Gerade über das Twitch-Streaming müssen wir noch mal reden,
ja,
weil da haben wir sehr viel mehr Hausaufgaben, als ich mich noch erinnert habe. genau, das ist sehr schön. Und ich habe das Vergnügen gehabt, ein Spiel zu spielen, das ich gerne gespielt habe. Und ich fand es schön, wie du gesagt hast, das sind schöne Spiele, weil ich habe total vielfältigen Redebedarf.
Aha.
Aber dass es schön ist, das ist sozusagen, das könnte man eigentlich so stehen lassen.
Ja, dann lass uns doch einfach direkt anfangen und wir sprechen heute zuerst über Replaced und dann sprechen wir noch ein bisschen über was ein anderes Spiel, Soul Sesto, aber los geht es tatsächlich
mit
Replaced. Warum macht das?
Nee. Es ist Teil der Schönheit. Das nicht so sehr.
Ja, Replaced ist ein neues Spiel, das rausgekommen ist. Ein Spiel, das 1000 Jahre in Entwicklung war. Ich glaube 8. Und das jetzt erschienen ist, ein Platformer. Ein Cinematic Platformer.
Ein Cinematic 2,5D Platformer.
Ja. In einer Cyberpunk-Welt.
So viele Labels.
Und ja, erzähl mal, also worum geht es in Replaced? Du hast es ja gespielt.
Was mich am meisten verwirrt hat an der Sache ist, es ist nicht wie andere Spiele, wo das Jahr 1984 sozusagen, da gab es eine Wendung und dann hat sich die Welt anders entwickelt, sondern es spielt im Jahr 84.
Mhm.
Und die Welt ist aber schon eine Cyberpunk-Welt.
Ja.
Also sagen, vom technischen Standard wirkt so, also Blade Runner. Es gibt keine Androiden, aber so Blade Runner-mäßig.
Ja, es hat so eine alternative Geschichte, ne? Also da geht es irgendwie um einen Atomkrieg in den USA und Konzerne, die dann jetzt danach dann die Welt kontrollieren und so weiter und so fort. Also alternative Geschichtsschreibung.
Genau, da gibt es noch erinnere mich nachher an Nixon.
Aha.
Und da gibt es auch KI, es gibt auch eine KI, eine große KI, Reach. Und die kann aber nur bedient werden, wenn sie connected ist mit einem Human durch einen Neurohelm.
Natürlich.
Und da schlägt dann der Blitz an oder irgendein Unglück passiert und dann ist die KI auf einmal in dem Körper drin.
Mhm.
Und dann stellt sich raus, okay, die Welt ist eigentlich ganz schön schrecklich.
Ja.
Weil man landet dann außerhalb.
Mhm.
Also man lernt als erstes eigentlich nur, es gibt anscheinend einen Innerhalb, da war man.
Mhm.
Und dann fällt man so ein Abflussrohr runter in so einen Haufen Körper, die da anscheinend verklappt wurden. Und dann geht's los.
Ja, ich finde, es ist eine, ich dachte immer bei der Geschichte vom Spiel immer, es ist ein KI-Bildungsroman.
Ja.
Weil die KI landet im Körper des Menschen und am Anfang ist die, also es ist irgendwie ganz, ganz lustig, am Anfang landet die, am Anfang ist die KI so naiv obrigkeitshörig und ist dann so, okay,
lass uns zur Polizei gehen,
die wird uns helfen. Oh nein, die Polizei erschießt alle und schießt auch auf uns. Was soll das denn? Oh jemine, die Menschen außerhalb könnten uns vielleicht helfen, nach Hause zu finden. Oh nein, sie wollen uns zerhackstückseln und uns essen. Oh jemine. Und ich finde das übrigens auch ganz interessant. Also ich habe es auf, Deutsch gespielt und war angenehm überrascht von der Qualität der Texte, also der Sprechertext und fand, sind für mich ganz gut rübergekommen, die zum Beispiel die KI auf der einen Seite im der Hauptfigur und dann auf der anderen Seite zum Beispiel so ein Rebell, den man trifft, der halt irgendwie so, keine Ahnung, Rock'n'Roll-Quotes macht und so weiter und so fort.
Wie viel hast du gespielt?
Ich habe nicht so viel gespielt. Ich habe so, sagen wir mal, so 3 Stunden reingespielt.
Weil mit der Übersetzung ist es so eine Sache.
Aha.
Ich glaube, die Qualitäten, die du im Text gesehen hast, sind eher der Güte des Originals geschuldet. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Macher kommen aus,
Belarus, glaube ich,
oder sowas. Genau, also irgendwie aus Osteuropa.
Ja.
Ich weiß ja nicht, in welcher Sprache das im Original geschrieben ist, aber ich glaube, es ist eher die Qualität des Skripts und nicht so sehr die Finesse der Übersetzung, weil die ist, ich habe es irgendwann umgeschaltet, weil ich habe ein Buch gefunden, das hieß Komm erst in unseren Traumgarten. Und ich so, hä? Und dann habe ich mal umgeschaltet auf Englisch, weil ich überhaupt nicht verstanden, den Hinweis verstanden habe und das ist auch ein Rätsel mit verbunden. Und dann hieß es First Steps to Our Dream Garden. Also im Sinne, es ist ein Anleitungsbuch.
Das
sind deine ersten Schritte für einen Traumgarten. Und da war ich so, habt ihr das automatisch übersetzt? Weil First Step into the Dream Garden, also komm erst, kann man natürlich sozusagen im Englischen als Vokabel, aber es macht im Kontext überhaupt gar keinen Sinn. Und da war ich so, ich weiß nicht, ob die Übersetzung sozusagen,
ob alles an der Übersetzung gut ist, weil ich mochte die Dialoge.
Genau, aber was ich sage, ich glaube, die Dialoge sind fantastisch und man kann die schlecht verhunzen.
Okay.
Also vielleicht tue ich auch einer Übersetzerin total jetzt Unrecht und maybe irgendwie ist das so ein automatisches Artefakt, was übrig geblieben ist. Aber ich habe es dann zum Schluss auf Englisch gespielt, ich fand es besser.
Okay. Anyways, aber was, lass uns doch mal das Spiel beschreiben. Es ist, wir haben es vorhin genannt, ein Cinematic-Plattformer. Also, wenn ich das so beschreiben kann, ist, du spielst eine Figur.
Ich kann es für alte Leute beschreiben.
Okay, für alte Leute.
Es ist quasi eine konsequente Weiterentwicklung von Prince of Persia, also das Originalspiel oder Flashback oder Another World oder Apes Odyssey.
Ja, genau, das ist so das größere Genre, aber das bedeutet im Prinzip wunderschön animierte Plattformer, wo du von links nach rechts durch die Welt läufst, wo es aber weniger darauf ankommt, weiß nicht, auf Goomba-Köpfe zu hüpfen und irgendwie so, wo die Geschicklichkeit weniger wichtig ist als das Bewundern der schön animierten Bewegungen und so weiter und so fort. Bei Prince of Persia vielleicht noch eher nicht, aber hier, man läuft von links nach rechts durch die Welt. Ich weiß, du willst mich schon unterbrechen, aber lass mich kurz weiter beschreiben. Also man läuft von links nach rechts durch die Welt, man gerät in Kämpfe gegen Gegnergruppen, man klettert auf Dinge, man hüpft über Dinge drüber und man löst leichte Rätsel. Mhm. Also das war zumindest, was ich gesehen habe. Da geht es darum, dass man eine Kiste an der richtige Stelle schiebt und dann auf die Kiste klettert und dann irgendwo drüber hüpft oder sowas. Oder einen Gegenstand zu einem 2 Meter entfernten Terminal schleppt und dann damit den Terminal anmacht. Also eher so leichte, seichte Rätsel. Also quasi die Erfahrung der Story steht im Vordergrund, weniger als die Geschicklichkeit oder so, würde ich sagen.
Genau, also der Unterschied zwischen einem Super Mario und einem Flashback oder einem Prince of Persia ist ja, Super Mario ist so ein Geschicklichkeitsgeschwindigkeitsding, also du musst halt schnell genug sein. Und klar, die High Freaks machen es dann auch pixelgenau, aber im Prinzip geht es nur darum, schnell genug zu sein. Mhm. Und so Prince of Persia und Flashback sind ja eher sozusagen, du musst einen Bewegungsablauf lernen. Also es geht darum, pixelgenau auf die Platte zu treten, dann im richtigen Moment springen zu drücken und dann kommt vielleicht ein Gegner, den musst du irgendwie bekämpfen. Mhm. Und das ist hier so eine Mischung. Also einerseits haben sie es übernommen, weil dieses durch die Welt laufen, das muss man nochmal sagen, das ist wirklich, der Charakter läuft auf einer Linie, der hat also keinerlei tiefen Dinge. Man kann manchmal sozusagen die Kulisse ändern, aber die eigentliche Geschicklichkeitsherausforderung ist immer im 2D, also nur hoch, runter, links, rechts. Und das wird irgendwann sehr, sehr schwer. Also ich habe am Anfang hatte ich genau das Gefühl, wie du, dass ich so dachte, das ist ja eigentlich ein total entspanntes Spiel und man macht so, also fast so ein bisschen Quantic Dream Spiele mäßig im Sinne von, du machst zwar was an deinem Gamepad, aber das ist eher sozusagen eine Art Kulisse, damit du dich da reinfühlen kannst. Und am Ende wird es aber, also am Ende weiß ich nicht, bin noch nicht durch, aber ab der Mitte gibt es so ein paar Szenen, da bin ich so, oh bitte, wo die Steuerung sozusagen, es gibt so ein Ding, da läufst du über so eine Brücke und eine Drohne verfolgt dich. Und wenn die dich einkriegt, dann schießt sie dich tot, dann ist zu Ende. Dann musst du die ganze Szene anfangen. Und das ist so ein 2-Minuten-Ding. Und du musst total präzise steuern. Und es gibt die Steuerung aber nicht her.
Ich hatte den Oh-Bitte-Moment schon 5 Minuten, nachdem das Spiel gestartet ist.
Oha.
Und zwar, man läuft am Anfang weg. Cops verfolgen dich und schießen auf dich. Und du musst über Baumstämme hüpfen.
Ja.
Und weirderweise, also die Baumstämme sind im Spiel wohl so ein wiederkehrendes Element, dass immer auf dem Boden Dinge liegen. Mhm. Und wenn du über sie drüber läufst, dann stolpert dein Charakter und fällt einfach mit dem Gesicht nach vorne in den Dreck, wo ich denke, also, weiß nicht, mir wäre das, weiß nicht, also so dumm, so dusselig bin ich auch nicht. Und man muss dann aber im richtigen Moment drüber hüpfen. Und aber das Timing für die Hüpfer ist so ein bisschen off. Also es ist eben nicht so direkt wie bei Super Mario oder sowas oder Super Meat Boy, ne, dass man so hüpft und brau, du bounce los, sondern es braucht so ein kleines bisschen Anlauf, halt wie bei Prince of Persia, ne?
Genau. Du musst vorher wissen.
Ja. Und ich hatte das am Anfang nicht drin und dann ist es so, du stolperst drüber, wirst sofort erschossen. Hat mich genervt, hab mehrfach dran gescheitert und dann kam später nochmal ein Baumstamm, wo man sich quasi weiter von der Polizei entfernt und man sieht, die Lichter der Polizei entfernen sich von dir, weil du quasi erfolgreich hüpfst und hältst. Und dann bin ich noch irgendwie an einem Baumstamm dann doch hängen geblieben, runtergefallen und denke, okay, jetzt steh auf. Dann bleibt er liegen und wartet darauf, dass die Polizei quasi hinkommt und dich erschießt und dann war ich so, das gibt's doch nicht. Das ist dieses Spiel, das ist schlimmer als Marathon ist das.
Diese Szene, ne, also so ein, du läufst weg und musst es genau timen.
Ja, ja, ja.
Das ist, der Charakter hängt, ne, wenn du so ranspringst, dann gibt es so eine Animation, wenn du zur Seite wegspringen willst, wie er so seinen Arm ausstreckt.
Ja.
Und du musst aber das Ende dieser Animation abwarten, bevor du den Knopf drücken kannst. Wenn du zu früh drückst, kannst du aber, es geht Zeit zwischen, du drückst einmal und nochmal. Also ich glaube so, Street Fighter, sehr geduldige Street Fighter Spieler, also die könnten gut so in Animationsphasen denken.
Ja.
Und das hat mich, ich habe gestern Abend eine halbe Stunde an dieser Stelle gesessen. So, anyways.
Weißt du was? Diese Animationssachen und dieses Abwarten, dass die Animationen fertig gespielt sind, fühlt sich komisch an für mich. Ich finde, das war nämlich irgendwie so, dass das darunterliegende Gefühl in der Zeit, die ich das gespielt habe, war irgendwie mag ich nicht so sehr, wie sich das anfühlt, die Kontrolle vom Charakter. Also irgendwas, das fühlt sich für mich nicht so gut an. In den Kämpfen wiederum passt das, weil die Kämpfe steuern sich ziemlich direkt. Da hüpft quasi der Charakter direkt, wenn man quasi hauen drückt, hüpft er quasi zum nächsten Gegner und gibt ihm mit einem Schlagstock auf die Nuss. Aber so in der Bewegung, im Rumhüpfen und Explorieren und so, fand ich das ein bisschen komisch.
Auch das beim Kämpfen wird es auch später noch anders, also weil die Gegner kriegen dann mehr Fähigkeiten und werden einfach mehr Gegner. Also die Kämpfe übrigens sind Arena-Kämpfe, ne?
Ja.
Weil jetzt Prince of Persia und Flashback, da gab es ja so einzelne Gegner an eigenen Stellen und manchmal gab es eine Abfolge von Gegnern, wo man dann so quasi wie so ein Ballett auswendig lernen musste, was ist der richtige Move. Hier wirst du in so einen Raum geworfen, da sind dann 20 Gegner, da sind immer 5, kommen auf einmal und werden dann sozusagen nachgerückt. Auch da wird es irgendwann, also es ist kein Dead Cells im Kampf.
Es ist 2D Batman. Also die Batman Arkham Spiele, ne? Wenn man sich dran erinnert, oder die Assassin's Creeds, die frühen, da war es ja so, du wirst umstellt von Gegnern und die hauen auf dich zu und dann kommt ein Symbol über den Köpfen von den Gegnern, du drückst im richtigen Moment auf die Parieren- oder Blocken-Taste und dann gibt's eine coole Animation, wie Ezio oder Batman den Schlag pariert und dem Gegner irgendwie eins auf die Nuss gibt und dann kannst du irgendwie weiterkämpfen und Kombos machen und so battlen. Und hier ist es so ähnlich, ne? Es gibt Gegner, die machen Schläge, die man blocken kann, und dann gibt es Gegner, die machen Schläge, denen man ausweichen muss mit einer Hechtrolle, und dann gibt es Gegner, die auf dich schießen, und dann gibt es wahrscheinlich später nochmal irgendwelche anderen krasseren Gegner, die irgendwas machen.
Genau, und das Problem ist sozusagen, am Ende kommen irgendwann so viele Gegner, dass die mehrere dieser Auslösedinger gleichzeitig vom Kopf haben, sodass du eigentlich immer nur ausweichen kannst, weil es dann nicht mehr sozusagen so ballettmäßig ist, sondern weil es einfach so crowded ist.
Ah.
Und das Kämpfen wird irgendwann zu so einer, am Anfang ist es cool und irgendwann wird es sozusagen so, fein, ich mach die Kämpfe, it's okay, weil, und sozusagen, wir haben jetzt eigentlich umgedreht geredet, es gibt total viel Tolles an dem Spiel und jetzt sind wir sozusagen in das Ding, das bekleckert sich beim Gameplay wirklich nicht mit Ruhm.
Ja.
Das Gameplay ist at best, es ist da, es hat einen schönen Anfang, es wird dann total überstrapaziert, es gibt wenig Abwechslung und man steht, also es wird nie so schlimm, dass man aufgibt, aber es ist halt so ein, ja okay, wenn ich Kaffee trinken will, muss ich auch die Tassen abwaschen. Ich wünsche, es würde jemand anders machen, aber fein. So.
Aha.
Aber der Rest, der Rest. Komm, also die Grafik.
Ja, okay.
Wir haben ja gesagt, der Charakter kann nur, der läuft auf einer Linie. Die Welt ist aber 3D. Also die Bühne, auf der das passiert. Es ist Pixelgrafik oder pixelierte Grafik. Die Charaktere selber sind gepixelt. Ich glaube, der Rest der Welt ist so
sind
eine Mischung.
Sind das Voxel? Also 3D-Pixel oder sowas? Oder einfach nur 3D-Grafik?
Ich glaube, die Charaktere selbst, also weiß ich nicht, die wirken auf mich gepixelt. Also ich bin kein Techniker sozusagen.
Ja, ja.
Die Dinge, die in der Welt stehen, ist so eine Mischung. Also es gibt so Pflanzen, die sind, glaube ich, wirklich gepixelt oder gewoxelt. Und der Rest ist, glaube ich, eher in Anführungszeichen echtes 3D, wo dann so ein Filter drüber liegt. Aber es sieht fantastisch schön aus. Es gibt total viel so mit Licht und Nebel. Und das Allerbeste ist, das Ding macht Kameraarbeit. Also der Charakter ist im Prinzip total statisch, aber die Kamera fährt um ihn herum, macht so tiefenschärfe Dinge das sind die beiden Sachen. Die Kamera bewegt sich sozusagen eigentlich sehr viel mehr, als man das vermutet, wenn so ein Charakter der Mittelpunkt des Bildschirms ist und sich bewegt. Und es wird sehr viel mit Tiefenschärfe gespielt, was in Verbindung mit der fantastischen Beleuchtung sehr, sehr gut aussieht. Und es gibt auch Dinge, die sind zwischen dir und der Kamera. Also zwischen Charakter, Spieler und Kamera. Und weil der Charakter aber nur minimalen Bewegungsfreiraum hat, nämlich ne, oben, unten, links, rechts, kann man trotzdem total gut spielen. Und das ist so schön.
Ja, es ist wirklich, wirklich schön. Und die Szenarien, durch die man läuft, sind auch einfach krass cool. Also am Anfang ist man in dieser explodierenden Sci-Fi, Cyberpunk Labor-Umgebung. Dann kommt man am Anfang quasi in die Außenbezirke der Stadt, wo marodierende Gangs herumlaufen und dann weicht man zum Beispiel einem Scharfschützen aus, der dich mit so einem roten Licht ausleuchtet, Suchlicht ausleuchtet und du das Licht taucht so zwischen diesen Müllbergen hin und her. Dann später kommt man läuft man durch so Weizen Felder, Ähren, so wo das Licht auch da durchbricht und dann hat man irgendwann so eine Hub-Welt, in der man ist, so eine Untergrund-Community, die sich
in einem Bahnhof
was aufbaut, wo dann ganz, ganz viele auf einmal Charaktere sind und alles total wuselig ist und so. Also das war schon, also von dem Visuellen war es halt echt so, das kann man sich, also jedes davon kann man sich irgendwie so ein Screenshot-Poster in die Wand,
total.
Wow, total schön.
Und ich finde es auch interessant, ich habe wirklich ganz selten eine Welt erlebt, die sich für mich so lebendig angefühlt hat. Also gerade diese Bahnhofswelt, da sind ja ganz viele Leute, die einfach rumlaufen. Und das ist wie in anderen Spielen auch, das sind relativ, glaube ich, statische Animationen, die ablaufen. Aber das fühlt sich so lebendig und authentisch an. Also verzeiht mir, liebe Cyberpunk-Fans, aber Größenordnungen authentischer und lebendiger als Cyberpunk 2077.
Ja.
Einfach sozusagen, Cyberpunk ist eine Cyberpunk-Welt, die ein Computerspiel ist. Ganz klar. Das hier ist irgendwie, es ist Pixelgrafik, deswegen kommt man gar nicht auf die Idee, es könnte echt sein, aber es wirkt total lebendig. Also es ist wirklich ganz, ganz fantastisch und deswegen habe ich den Anfangston sozusagen, diese wilde Mischung gemacht. Das wird total durch Sounddesign unterstützt.
Der Soundtrack ist auch geil.
Das ist, also die Musik ist geil, die ist sozusagen, wenn man so 80er, Cyberpunk, Synthi, Rock, fantastisch.
Ja.
Aber auch das Sounddesign selbst, also die Dinge, die Geräusche machen, der Fahrstuhl, der nach knarzig klingt, die Schritte in einer großen verlassenen Halle, jeder Schalter, der umgelegt wird. Selbst diese eine Szene, warte, ich hab den Ton hier. Was ich erzählt habe von dieser Szene, die so unfassbar strapazierend ist, wo so Drohnen dich verfolgen und wenn du dich erwischen lässt, dieser Schuss, der ist mega frustrierend, weil er bedeutet, du musst verfolgen, aber er klingt so voll und so sättigend, weißt du, so, das ist halt so,
ja,
das ist halt
ja
wirklich die, die Schwere des Maschinengewehrs ist in diesem Sound drin. Ja. Das ging so weit, dass mir dann ein Fehler aufgefallen ist. Es gibt ein Auto, das fährt auf einer Schiene. Mhm. Spielt sozusagen eine wichtige Rolle. Und das macht dieses typische Schienengeräusch, dieses Klack, 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 Klack. Und ich glaube, das stimmt nicht, weil das ist das Geräusch von einem sehr langen Zug, der über Schienen fährt. Und das Auto hat eigentlich nur diese drei Räder. So. Weißt du, also das Sounddesign ist so gut, dass ein so kleines Detail sozusagen dann auffangen kann. Ich bin wirklich an dieser Stelle, die ich erzählt habe. Mhm. Ich war kurz davor zu sagen, fuck this shit. Ich habe lange genug fürs Review gespielt. Mhm. Aber ich will sehen, wie es weitergeht.
Es ist wirklich so ein Spiel, wo ich denke, okay, das ist quasi so Kunst first, Bedenken second. Also quasi die visuellen Künstlerinnen, Künstler, die Sounddesignerinnen haben halt irgendwie, die stehen an erster Stelle und dann hat man noch so ein bisschen Spiel dran.
Ich finde die Geschichte auch wirklich gut.
Ja? Okay, weil ich war da auch so unsicher von wegen. Ich dachte so, okay, ich kann eigentlich von Anfang an sehen, wohin es irgendwie geht.
Das dachte ich auch, ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher.
Okay, cool.
Also die, vielleicht noch ein bisschen mehr Hintergrund ist, man lernt relativ schnell, es gibt halt diese Stadt, die Stadt ist hinter einer großen Mauer und da gibt es ein System von Organspende und diese KI, die im Kopf dieses Mannes sitzt, wird vor allen Dingen dafür verwendet, um sozusagen Leute zu finden, die sich gegenseitig Organe spenden können. Und der Deal ist dann, wenn du reich bist, dann kannst du dir Sachen bestellen. Hm. Also man trifft zum Beispiel, das sage ich jetzt nicht, das ist Quatsch. Aber du kannst sagen, ne, so, ich brauche jetzt mal eine neue Leber und dann sucht das System halt raus. Und wenn du arm bist, dann steht im System, du hast dein Einverständnis gegeben, aber die Menschen, die in diesem Abfluss liegen, wo du am Anfang hingekommen bist, das sind sogenannte Disposals, also Leute, die gejagt wurden, weil sie Matching Donors sind. Und Pech gehabt. Hm. So. Das ist sozusagen das Hintergrund. Und dann hast du diese KI im Körper des Menschen, die halt dieses naive Kindliche hat. Und also einerseits gebe ich dir recht. Das ist halt so ein ganz klassisches, ne, KI und Schöpfer im Dialog so ein bisschen. Und die Menschheit ist böse und missbraucht Technologie. Konzerne sind auch böse, bla, bla, bla. Aber ich finde, was die mit der KI machen, ganz interessant. Und ich frage mich, wenn du sagst, 8 Jahre Entwicklung, wie viel davon Voraussicht war, weil ganz viel könnte von früher kommen und man liest es jetzt anders oder vielleicht ist es ein Kommentar, also gibt zum Beispiel so, man findet auch so Notizen zwischendurch, da sagt zum Beispiel so eine Frau, ja, ich habe die KI benutzt, um über meine Beziehungsprobleme zu sprechen, der Chef hat es glücklicherweise nicht mitbekommen, jetzt habe ich mich in die KI verliebt und das ist ganz interessant, weil das ist einerseits so ein klassisches Trope in Science Fiction über KI, andererseits ist es, heute 2026 wissen wir, die KI-Chatbots machen so, es gibt KI-Psychosen mittlerweile, dass Leute halt sozusagen so eine soziale Beziehung aufbauen zu einer Textmaschine. Vielleicht ist das ein Kommentar darauf. Und diese KI, ich finde eine Sache, die machen es total gut. Die KI ist in dem Körper des Mannes. Die KI spricht und sie spricht immer zu dem Mann. Sie erklärt immer, Warren, wir machen jetzt so. Mhm. Der ist aber stumm. Der ist, also vielleicht hat sie ihn verdrängt, vielleicht ist er irgendwie so im Schlaf, man weiß es nicht so genau. Und es gibt aber so Momente, da wird dann klar, wenn die KI zu dem Typen spricht, spricht sie eigentlich zu dem, der den Körper steuert. Mhm. Also zu dem Spieler vorm Monitor. Mhm. Und die ganzen Fragen, die sie dann stellt, weil sie stellt dann fest, ne, also ich wurde eingesetzt, um dieses Ding zu machen, aber das Ding ist eigentlich gar nicht so toll für die Leute, sind. Und im Grunde genommen wird die Frage gestellt, was macht Menschheit mit Technologie, wird eigentlich dem Spieler gestellt. Mhm. Und das finde ich mega gut. Das ist sozusagen, es ist nicht Quarantine Zone, wo es gar keinen Kommentar gibt. Mhm. Es ist auch kein irgendwie Pamphlet wieder des KI-Kapitalismus. Aber ich finde, es ist eine schön erzählte Cyberpunk-Geschichte, die dir subtil Sachen mitgibt.
Jetzt habe ich wieder Lust, das nochmal ein bisschen weiter zu spielen, weil ich bin dann echt so ein bisschen über das Spielgefühl und so das unkreative Spieldesign an sich gestolpert, weil ich dachte dann auch so, naja, ne, quasi so die, ich mag eigentlich das Genre an sich, dieses Cinematic Platformer es gibt da Spiele, die tolle Sachen machen, zum Beispiel vor ein paar Jahren Inside, irgendwie fantastisch, Limbo, aber jetzt auch zum Beispiel vor einer Weile gab es Planet of Lana, da ist jetzt auch der zweite Teil rausgekommen, wo halt quasi mehr Spielmechaniken, mehr Puzzle und aber auch trotzdem immer wunderschön und so weiter und so. Also quasi, man kann da mehr mitmachen. So, aber jetzt habe ich doch ein bisschen Lust, nochmal weiter zu spielen. Gibt's auch im Game Pass? Kann man sich, also wenn man das, wenn man, wenn man sehr, sehr reich ist und den Game Pass hat, dann kann man das auch spielen.
Es läuft auch auf dem Steam Deck, es läuft auch sehr gut. Ich würde aber tatsächlich, also je größer der Monitor, desto besser.
Um zu, um einfach die visuelle Pracht zu gestalten. Ja. Okay, Replaced. Dann lass uns nochmal kommen zum zweiten Spiel, über das wir sprechen wollen, diese Folge, das ebenfalls visuell einiges interessant macht. Soul Sesto, ein Spiel, dessen visuellen Stil ich ungefähr so beschreiben würde. Stell dir vor, wenn ein, ich sag mal, ungarischer Künstler oder so, oder irgendwas, also auf jeden Fall Osteuropa, irgendwas so Sowjet-adjacent, ja, Wind bekommen hätte, von, dass es D&D gibt und dann im Wald psychoaktive Pilze gefunden hätte, um dann einen Cartoon zu machen über D&D. So sieht das aus.
Ich habe es gesehen und dachte so, Inculinati.
Ja, ja, ja.
Aber die Weiterentwicklung davon mit ein bisschen Inscription und dann hat jemand zu viel Amiga-Farbpaletten gesehen.
Okay, also ich meine...
Und es ist eigentlich ein Memory-Spiel. Also wirkt, wenn man außen drauf
guckt. Wirkt so ein bisschen... Okay, also was ist Soul Sesto? Soul Sesto ist das neue, coole Steam-Roguelike, das man gespielt haben sollte. Und ich kann schon mal so viel sagen, ich bin obsessed davon. Es ist sehr, sehr cool. Aber es ist auch sehr, sehr seltsam. Es passt auch ein bisschen zu Racoin und zur ganzen Glücksspiel-Thematik.
Ja, ich habe tatsächlich sozusagen... Es ist ja so... Mein Lieblings-Social Media zum Scrollen ist ja seit einiger Zeit Reddit. So, Reddit hat eine algorithmische Timeline, die sich sehr drauf konzentriert, was hast du gerade neu angeklickt. So, und wann immer ich also irgendwas suche in Google und dann sagt Google, ja, guck mal, hier gibt's einen Reddit-Thread dazu, dann klicke ich drauf, dann geht es in der App auf und Reddit so, haha, du interessierst dich also dafür. Ich habe neulich irgendwas bei Recoin gesucht. Auf Reddit gelandet. Jetzt ist meine Reddit-Timeline voller Rogue. Also ich weiß, gibt's noch ein anderes Genre?
Nein. Okay. Was ist Soul Sesto für ein Roguelike? Ein seltsames Roguelike.
Ist aber ein Dungeon-Crawler, oder?
Ja, also die Grundprämisse, du gehst mit einem Helden, einer Heldin in einen Dungeon und versuchst tiefer hinabzusteigen in den Dungeon und gegen Monster zu kämpfen. So, ne, das dahingesagt. Aber wie man das macht, ist seltsam. So seltsam, wie das Spiel aussieht. Du hast nämlich einen, wenn du quasi auf jeder Dungeon-Ebene, siehst du ein Feld vor dir, 4x4 quadratische Felder. Auf jedem dieser Felder steht ein Monster oder eine Schatzkiste oder eine Falle oder irgendwas anderes. Du wählst aus von quasi die Zeile, ne? Als wäre das eine Tabelle, wählst du eine von den Zeilen aus und kannst dahin gehen. Auf welchem Feld du landest, bestimmt der Zufall.
Was?
Du siehst aber die Wahrscheinlichkeiten.
Auf welchem Feld du landest?
Am Anfang, ne, 4 Felder, also 25% Wahrscheinlichkeit, auf jedem einzelnen davon zu landen. Das heißt, wenn da irgendwie, weiß nicht, zwei Schatzkisten, zwei Monster sind, 50-50, entweder Monster oder Schatzkiste. Ja. So. Jetzt ist es so, dass die Monster natürlich unterschiedliche Eigenschaften haben. Ja, dann gibt es zum Beispiel, keine Ahnung, den Schleim. Der hat eine magische Stärke, also ein Punkt Magiestärke. Mhm. Und dann gibt es die wild gewordene rote Katze, die dich angrinst. Die hat drei starke Machtstärke, drei rote quasi Kraftpunkte. Das vergleichst du dann immer mit den Attributen deines Helden. Der hat nämlich auch Stärkepunkte und Mana-Punkte, also blaue Magiepunkte. Und immer wenn es einen Unterschied gibt, also quasi wenn der Gegner mehr die Differenz erleidest du einen Schaden. Also quasi, wenn der Gegner drei Magiepunkte hat du aber nur einen Magiepunkt und du auf den Gegner landest, verlierst du zwei Lebenspunkte, weil Differenz von 1 und 3. So. Das ist die komplette Kampfmechanik. Und dann geht es darum, wie schaffst du es, genug von diesen Monstern zu erledigen, damit sich die Tür öffnet zur nächsten Ebene.
Warte mal, also 4x4 ist eine Ebene, also quasi ein Floor.
Genau.
Und es gibt eine Zahl X, die du Erfahrungspunkte oder sagen musst oder wirklich Anzahl der Monster?
Anzahl der Felder, die du
angehüpft hast.
Fünf und dann, oder so, oder sechs.
Und dann kannst, aber musst nicht.
Ja.
Also du kannst auch alle 16 Felder versuchen einzuräumen, aber wenn du die Anzahl geschafft hast, kannst du in die nächste Tiefe.
Richtig. Und dann gibt's neue Monster und neue Sachen.
Und während dem Ebenenwechsel gibt's dann irgendwie Goodies?
Natürlich, dann gibt es Goodies. Dann gibt es Goodies und die sind extrem merkwürdig. Weil du denkst dir, naja, okay, ich bin ja, weiß nicht, ein Fantasy-Held oder so, ein Ritter. Mhm. Dann, keine Ahnung, was findet man da? Ein Schwert vielleicht oder ein Schild, eine neue Rüstung oder ein Helm oder sowas. Nein, in Soul Sest findest du Zähne.
Das habe ich gesehen im Video. Ich war so, okay. Das ist so, Zähne sind für mich ein. Ich bin in meiner Familie dafür bekannt, scham- und schmerzlos zu sein. Mhm. Vor allem, was Ekel angeht. Ne? Also sagen, wenn irgendjemand was Ekliges sagt, ich schaff's immer, sehr zum Leidwesen meiner Kinder, was noch Ekligeres zu sagen. Mhm. Aber Zähne sind für mich was sehr Unangenehmes. Und ich habe selber leider nicht gespielt, weil Zeit war knapp und so. Ich habe aber ein paar Videos geguckt. Und du wählst anscheinend einen Zahn aus.
Ja.
Und dann gibt's eine Animation, du brichst dir einen eigenen Zahn aus und steckst dann den neuen Zahn, der auch die Form einer Erdbeere oder eines Rubins oder so haben kann.
Ja.
Und ich bin da leider sozusagen so sehr, synästhetisch ist das falsche Wort, aber ich habe das sofort, weißt du, in meinem Kiefer.
Ja.
Bricht sofort.
Wow. Also man sieht es nicht so direkt, aber man hat quasi an der linken Bildschirmseite sieht man seine Zähne, hat man so ein Gebiss und dann findet man zwischen den Ebenen immer wieder so Statuen, denen man die Zähne rauszieht und dann sieht man die Zähne und die Wurzel so und dann sieht man wie das ersetzt wird. Das ist wirklich widerlich. Und diese Zähne machen dann diverse Fähigkeiten, die das freischaltet. Zum Beispiel verändern die Zähne die Wahrscheinlichkeiten. Du kannst dir so einen Erdbeerzahn einsetzen. Mhm. Und der Erdbeerzahn macht, naja, plus 46% Wahrscheinlichkeit, dass du auf der Heilerdbeere landest. Es gibt so Heilerdbeeren, die deine Lebenspunkte heilen. Und dann bist du so, ah ja, klar, dann verändert das jetzt schon die Wahrscheinlichkeit. Wenn ich dann auf diese Ebene gehe, wo dann die Erdbeere ist, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass ich auf der Erdbeere lande, statt auf dem Monster, das mir Schaden zufügt. Und dann gibt es Zähne, die noch irgendwelche anderen Sachen machen, die dich dann heilen, wenn du bestimmte Sachen machst, oder die Monster schwächen, wenn du Kisten aufsammelst und so weiter und so fort. Und so veränderst du dann so ein bisschen die Wahrscheinlichkeiten und schaffst es immer weiter hinabzusteigen. Dann gibt es noch Items, die du dir kaufen kannst mit dem Gold, das du verdienst. Die Bombe, um dann Gegner wegzusprengen, oder das Fallenentschärfungskit, um dann die Stachelfallen auszuschalten und so. Und so geht man immer tiefer und tiefer in den Dungeon, sammelt Gold ein, schickt das Gold in einer merkwürdigen Animation in einem Eimer wieder an die Oberfläche.
Ich denke, das ist so ein Bettding. Weißt du, früher hatte man doch so Bett am Bett, so einen Topf, wo man reingemacht hat.
Ja, bestimmt. was ist das Ekligste, was man da hinpacken kann? Wahrscheinlich das. Und damit kann man dann zwischen den Runs oder nach den Runs kann man dann neue Sachen freischalten. Und das ist so ein bisschen.
Ist das mit dem Gold, ist das sozusagen, du kannst es währenddessen ausgeben, um dir was zu kaufen, oder du schickst es nach oben?
Oder du schickst es nach oben.
Ah.
Ja. Und ich finde, da merkt man schon so, okay, es ist dann auch so ein komisches Glücksspiel-Ding, ne? Also die Wahrscheinlichkeiten und dann das Gold von wegen, behalte ich das, um mir noch was zu kaufen im Run, oder schicke ich es zur Sicherheit nach oben oder sowas? Was? Wie weit komme ich noch und so? Ja, und oben quasi an der Oberfläche gibst du dann das Gold aus, um bestimmte Upgrades freizuschalten. Mhm. Also neue Charaktere, mehr Items, die du dir im Shop kaufen kannst, Spezialfähigkeiten für die Charaktere. Das ist so ein bisschen so das eine, was ich so ein bisschen komisch finde daran, weil zum Teil ist es so, dass man einfach sehr viel stärker wird, je mehr Upgrades man freischaltet. Und man kann quasi einzelne Charaktere upgraden. Und ich finde, es ergibt nicht so viel Sinn, mit diesen Charakteren zu spielen, bevor man die Upgrades hat, weil dann sind sie einfach nicht so stark. Also da finde ich, das ist so ein bisschen komisch entschieden.
Genau, ich hab ein Video gesehen, da meinte jemand, ja, es gibt einen Ritter, anscheinend so eine Anfangsfigur.
Ja.
Und dann hat er was Neues freigeschaltet und meinte so, aha, und er meinte auch so, der Plan des Spiels ist, du spielst mit der einen Figur, um die andere Figur aufzuwerten, um dann mit ihr zu spielen.
Ja.
Was ich dich noch fragen wollte, wenn du sagst, du bist obsessed, entnehme ich dem, dass du länger als 5 Minuten gespielt hast. Und im Überblick war so, okay, das ist so ein quirky Spiel, also es ist so abstrus und es ist so real und es zieht so ein bisschen rein und es ist halt sozusagen auch so sehr Slot-Machine-y. Aber man hat irgendwie das Gefühl, dass man schnell alles gesehen hat. und dass es dann wirklich nur auf den Zufall ankommt. Und das ist halt wirklich sozusagen so eine Art Automat. Also schnell wurde übersetzt mit nach ein paar Stunden. Das kann ja sozusagen schon als Dings reichen, aber so ein bisschen, ich fühlte mich an Mainz Leses Bayer Experience erinnert zu sagen, also irgendwann weißt du, wie der Hase läuft und dann ist es wirklich nur noch den Hebel an der Maschine ziehen und weniger die Taktik.
Ja, weiß ich nicht. An dem Punkt bin ich noch nicht angekommen. Okay. Ich find's sehr, sehr spannend. Iris ist auch sehr, also quasi, ne, quasi hat den Iris Seal of Approval von Puzzle Roguelike Sachen. Also wenn ihr da so ähnlich drauf seid, dass ihr obsessed sein könnt mit irgendwie so Slay the Spire und solchen Sachen, so, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich habe es ihr gezeigt und sie war so, das ist das beste Spiel der Welt. Ich möchte es direkt spielen. Okay, cool. Sofort Steam Deck in Beschlag genommen und sofort angefangen, das zu spielen, was ich sehr, sehr cool finde.
Tschüss, Steam Deck.
Yes. Was dann noch spannend ist, also einerseits so ein bisschen die Taktik und das Spielen mit den Wahrscheinlichkeiten, dann kommt so ein bisschen auch so drauf an, dass man versucht, mit diesen Zähnen so Builds zu machen.
Und der Erdbeer-Rubin-Build.
Der Erdbeer-Rubin-Build zum Beispiel. Oder dass es dann noch Charaktere gibt, die kompliziertere Sachen machen. Es gibt einen Zauberer, der hat dann so komische Felder, also die man markieren kann und dann kann man auf beide Felder gleichzeitig, also irgendwie so komische Sachen, die man machen kann. Und es steckt wohl auch voller Geheimnisse. Das Spiel. Also das wirkt halt sehr abstrus und seltsam.
Blueprint-Style? Also sagen wirklich, dass man tausende Stunden spielen muss?
Ich glaube nicht, aber schon so Sachen, wo man, also zum Beispiel gibt es irgendwann, man schaltet ein Ei frei, das man kaufen kann im Shop. Und dann gibt es quasi an der Oberfläche so ein Achievement oder halt so ein Upgrade, wo gesagt wird, das Ei muss irgendwie, es muss schlüpfen an einer Hitzequelle oder sowas. Und dann ist so, okay, das heißt, wenn ich das Ei irgendwie mitnehme und vielleicht muss ich irgendwo landen, um das Ei auszubrüten und vielleicht macht das dann irgendwas, aber was genau, weiß ich nicht. Und oh Gott, es gibt Bossgegner. Das muss ich noch sagen. Die Bossgegner sind absolut abstrus und seltsam. Es ist, also, ich weiß nicht. Die Bossgegner sind dann auch so weirde, komische Wurmmonster mit riesigen Zähnen, Spinnen, ein gigantischer, komischer Fisch und so, die dann quasi über das Feld krabbeln oder quasi das Feld zum Teil bedecken. Also, es ist so weird.
Ich habe das Gefühl, ich habe Hieronymus Bosch vorhin in der Aufnahme.
Ja, na, es ist wirklich. Es ist, ja, Hieronymus Bosch macht ein Roguelike, irgendwie so. Okay. Das ist, und alles bewegt sich auf eine merkwürdige Art und Weise und schaffelt und wackelt und grinst dich an und gelegentlich taucht irgendwie aus dem Hintergrund ein Goblin auf, der dich anzwinkert und so. Ich weiß nicht, man muss den Goblin ärgern oder so, habe ich gehört, aber ich weiß nicht, wie man den Goblin ärgert. Also es ist wirklich ein sehr, sehr abstruses Spiel. Also ich finde, ich weiß nicht, man sollte es gesehen haben. Also ähnlich wie bei Replaced würde ich sagen, man sollte einfach gesehen haben, wie das aussieht.
Ja.
Egal, ob man es jetzt spielt oder nicht.
Wir haben ein bisschen Angst davor, weil vielleicht können wir nachher noch, ist mir eingefallen, ein bisschen über Final Fantasy IX reden. Weil ich habe jetzt eigentlich gerade, ich will das eine Spiel spielen, aber eigentlich will ich Replaced zu Ende spielen. Ja. Deswegen fürchte ich mich gerade davor, das überhaupt anzumachen, weil ich den Sog schon merke.
Ja.
Aber eigentlich gerne sehen möchte, wie Replaced aussieht.
Das verstehe ich sehr, sehr gerne. Ja, also auf jeden Fall, wenn ihr gerade ein schönes kleines Roguelike-Dings braucht, das kostet auch nicht so viel, ich glaube unter 10 Euro. Und finde ich total toll. Und der Mensch, der die Grafik gemacht hat, ist ein Comic-Künstler, Chario Spirale. Der hat das irgendwie alles gemacht.
Okay.
Was ich halt auch cool finde, dieses ganze Ding von wegen, okay, ne, also das ist ein Spiel, wo einfach ein Künstler so seine weirde Vision umgesetzt hat.
Das wollte ich übrigens bei Replace vorher noch sagen. Ich finde, die Welt ist halt mega detailliert.
Ja.
Ne? Also diese Graffitis an den Wänden und so weiter und so fort. Wenn ich hoffe jetzt sozusagen, ne, so 8 Jahre, das ist halt alles handgemacht, jemand hat diese Welt gebaut. Wenn da rauskommen würde, das ist alles KI generiert, ich glaube, dann würde ich meinen Glauben verlieren. Dann müsste ich meine Life-Choices überdenken oder so.
Ja, nee, also ich habe das Gefühl, das sind beides Spiele, die sehr handgemacht sind. Ja. Okay, was wolltest du erzählen über Final Fantasy IX?
Das geht ein bisschen auch in den Bereich Kommentare kommentieren rein, weil wir hatten ja die Sonderfolge mit ungespielte Spiele und dann haben wir letzte Folge noch ein bisschen drüber geredet und dann wurde noch, ne, und du hast letztes Mal erzählt, dass Arnold Rauer gesagt hätte, Final Fantasy IX. Yeah. Ich hatte gesagt, also die formative Experience ist 7 und 10.
Aha.
Dann hat er gesagt 9. Dann habe ich gesagt, ja, aber meine Generation so. Und das Witzige ist, ich habe dann nochmal angefangen. Ich dachte so, ich würde eigentlich gerne nochmal ein Final Fantasy spielen. Habe dann irgendwie entdeckt, habe meine Vita ausgepackt. Es gibt Final Fantasy 10 für die Vita in einer Remaster, die echt auch sehr gut spielbar ist. Und dann habe ich so angefangen zu spielen, war so, ja, das kommt mir bekannt vor von früher. Aber was ist eigentlich mit dem kleinen Schwarzmagier? Ich hatte so eine Erinnerung, ne? Also die Figuren in den Spielen sind so menschengroß, aber es gab so eine halb so große Figur, die eigentlich nur ein blauer Mantel ist und so ein schwarzes Ding, wo so Leuchteaugen rausgucken, so ein spitzer Strohhut, der ganz süß ist, aber fürchterliche Magie, also sagen, es ist schwarz, so. Und dann war ich so, hä, und dann habe ich den geguckt, also der kommt in Final Fantasy 9 vor, ich so, hä, das habe ich ja gar nicht so, habe ich also rausgefunden, Emulations-Inception. Auf meiner Vita läuft ein PSP-Emulator. Auf der PSP kann man PS1-Spiele spielen und das, da spiele ich jetzt Final Fantasy 9. Also auf einer Vita, die eine PSP, die eine PS1 emuliert. Und dann habe ich das angefangen und dann war ich so, ja, das kenne ich gar nicht, aber wieso kenne ich diese Magierfigur? Und dann war ich so, warte mal, doch, die Szene habe ich schon gesehen. Und jetzt bin ich irgendwie 8 Stunden drin und war so, und bin jedes Mal wieder so, nee, so weit habe ich es nicht gespielt. Und dann, nee, doch, doch, das habe ich gesehen. Und anscheinend hatte Arnold recht. It's Final Fantasy 9.
Okay, ich liebe es, dass das Ergebnis war von der Folge, wo ich gesagt habe, dass ich niemals ein Final Fantasy gespielt habe, dass du jetzt Final Fantasy spielst.
Ja,
ich habe übrigens mit Resident Evil angefangen. Ich spiele gerade Resident Evil 2 Remake.
Ja.
Habe so ein bisschen reingespielt und war so, das ist lustig.
Ja.
Und, aber ich bin noch nicht weit.
Genau, aber wo wir gerade dabei sind, möchte ich noch einen Kommentar mitteilen, den hat mir jemand per DM geschickt. Ja. Joram, vielen Dank, Joram. Und schrieb zu dieser Folge, die wir gemacht haben mit dem Spiel, den ich gespielt habe, es ist quasi Ethical Ragebait. Was ein schönes Ding. Man ist so, was? Was erlaubt er sich? Und auch, ja gut, kann ich verstehen, habe ich auch nicht gespielt. Außerdem, wie schön, dass er diese Erfahrung noch machen kann und das tolle Spiel nochmal neu erleben kann. Mit tollem Spiel meint er übrigens, was du ja auch gesagt hast, Tony Hawk Pro Skater 2.
Ja.
Anscheinend muss ich das, sagt man, spielen. Ich bin mir nach wie vor nicht unsicher, aber genau. Da gab es also viel Feedback.
Wir hatten außerdem ein bisschen Feedback zu Marathon. Da hatte Jones zum Beispiel erzählt, dass von wegen, gibt es eigentlich Kooperationen und so weiter und so fort in Marathon, dass es so Banden gibt von marodierenden Rook-Spielern, also Solo-Spielern, die Roboter spielen, quasi, die einfach nur scavengen und irgendwie den Müll aussammeln, dass die sich zusammenrotten und dann Jagd auf die besser ausgerüsteten Spieler machen, was ich sehr, sehr cool finde. Habe ich selber noch nicht erlebt, aber finde ich sehr cool.
Dazu, es gibt einen Artikel über Arc Raiders. Ich hatte erzählt, dass es diese Theorie gibt. So. Und zwar interessieren sich da mittlerweile ein Soziologe und ein Kriminologe für, weil es ist halt ein Spiel, was eigentlich sozusagen, wir schießen uns ins Gesicht sozusagen vom Genre her ist. Und die Aufteilung ist wohl, es gibt 30% PvP-Leute und 30% wir spielen zusammen. Die Leute spielen häufiger freundlich, wenn sie alleine spielen. Mhm. In Banden sozusagen wird man anscheinend irgendwie aggressiv. Mhm. Und dann gibt es so ein Mittelding und Leute interessieren, also WissenschaftlerInnen interessieren sich jetzt dafür, was passiert, warum machen Menschen das? Und angeblich arbeiten die Marathon-Entwickler jetzt daran, sich Dinge abzugucken von Arc Raiders, damit dieses freundliche Gameplay auch unterstützt werden kann.
Richtig, was ich spannend finde. Genau, das wollte ich auch noch erzählen, weil ich spiele immer noch Marathon. Weniger als ich möchte, aber das liegt daran, dass ich zu viel zu tun hatte.
Und Souls hast du.
Und Souls hast du. Und tatsächlich ist jetzt ein neues Update rausgekommen. Yeah. Was spannend ist für alle Menschen, die vielleicht denken so, vielleicht möchte ich das ausprobieren, aber ist das nicht zu schlimm und so anstrengend, man wird dauernd gemessert. Es ist jetzt so, wenn man das Spiel anfängt, spielt man eine ganze oder kann man eine ganze Weile lang einfach nur gegen den Computer spielen, also nur gegen Roboter, die da rumlaufen und nicht gegen andere Spielerinnen. Es gibt jetzt neue Mechaniken, die das belohnen, dass man miteinander kooperiert, statt sich umzuschießen.
Aha.
Also quasi, wenn man zusammen aus dem Level rausgeht, also auch mit verfeindeten Teams, kriegt man Bonuspunkte auch für die Aufträge und Sachen, die das andere Team erledigt hat. Also quasi gibt es eine, wird incentiviert, zusammen aus einem Level rauszugehen, weil dann alle mehr belohnt werden.
Ja.
Und es gibt jetzt Items, mit denen man andere, also quasi Leute aus verfeindeten Teams wiederbeleben kann und sie quasi wieder ihnen aufhelfen kann.
Das haben sie wahrscheinlich abgeguckt, weil bei Arc Raiders ist ja sozusagen, da macht man Leute ja gar nicht tot, sondern schießt sie nur um und kann sie dann aber wiederbeleben.
Man kann sie aber auch zu ihnen gehen und ihnen ins Gesicht hauen und sie ausschalten.
Das geht natürlich.
Ja. Genau, also fand ich interessant, dass da jetzt auch vielleicht noch so sozialere Komponenten dazukommen. Aber ich habe, als ich das gestern gespielt habe, haben wir auch nur andere Menschen getroffen, die uns umbringen wollten und versucht haben, sie umzubringen.
Grollbuch, Dennis war ein Marathon unterwegs.
Genau. Aber ja, genau. Also Marathon wird immer noch weiter gespielt. Was gab es noch so an Kommentaren? Erika hatte geschrieben, dass sie Tony Hawks auch auf Numpad gespielt hat. Oder hatten wir das schon? Ah ja, Mathe hatte noch einen Kommentar geschrieben zum Thema, fang einfach mit irgendeinem Pokémon an, weil das ich dir gesagt habe. Mathe meinte, man sollte nicht einfach mit einem Pokémon anfangen, sondern dass die Switch-Pokémons nicht so toll sind wie die alten Pokémons. Mhm.
Vielleicht kann ich ja auf der Vita auch einen Game Boy Advance. Oder so. Genau, also es gibt auf jeden Fall ganz viele Vorschläge, was man wann wie noch spielen kann. Also ich brauche da jetzt eigentlich mal ein Jahr lang Urlaub, um diese ganzen Erfahrungen nochmal nachzuholen. Und apropos, wir sind auch, wir haben viele Nachrichten zu wie streamen, wann streamen, was streamen bekommen. Also wir hatten letztes Mal ja schon gefragt, wie sieht's denn aus? Wir würden mal Streams machen. Wann habt ihr Bock drauf? Das überwältigende Feedback war eher werktags, eher ab 20 Uhr. Mhm. Überwältigende Feedback heißt, alles Feedback, was wir bekommen haben, ging in diese Richtung. Alles sind 3 oder 4 Einsendungen. Das heißt, liebe HörerInnen, wir können das machen und das würde, glaube ich, uns beiden auch sozusagen, das können wir irgendwie verabreden. Und werktags natürlich auch sogar ein bisschen lieber als am Wochenende. Aber ihr habt die Gelegenheit noch, euch zu melden. So, das. Und dann, was ich völlig vergessen hatte, lieber Dennis, ich weiß nicht, ob du es noch wusstest. Wir haben ja mal, ne, apropos Game Pass, wer reich ist, wir haben ja mal dieses Indie-Fresse-Unterstützungsding eingeführt, dass ich an dem Preis des Game Pass Ultimate irgendwas so. Und dann habe ich damals in der Folge, leichtsinnig, muss ich im Nachhinein sagen, gesagt, für jedes abgeschlossene Abo, für jeden Monat in dieser Stufe spiele ich eine Stunde Kingdom Come Deliverance. Das ist jetzt, glaube ich, über ein Jahr her.
Ja.
Und wir haben glücklicherweise nur eine Person.
Ja.
Nur eine Person.
Ja.
Die sich dieses Abos tatsächlich bemächtigt hat, die auch umgestiegen ist auf Direktüberweisung gerade. Aber im Grunde genommen müsste ich jetzt so eine 12-Stunden-Serie KCD2 machen.
Also, was lustig ist, weil Kingdom Come Deliverance 2 ist inzwischen im Game Pass angekommen.
Wow, so schließt sich der Kreis. Ich hab ehrlich gesagt, ich glaube, das schaffe ich nicht. Liebe Leute, ihr müsst, also ich glaube, also ich weiß, also nicht im Sinne von, ich schaffe nicht 12 Stunden KCD2 zu spielen, sondern im Sinne von, ich weiß nicht, wie ich dieses Jahr, also ich gucke auf meine letzten Jahre, wie viel auf Twitch unterwegs war. Ich weiß nicht, wie ich 12-mal streamen hinkriegen soll.
Ja.
Dazu müssen wir auch noch Balatro spielen.
Ja.
Und Bazite installieren, das Gaming Linux. Also es gibt eigentlich sozusagen sehr viel zu tun. Jetzt, also jetzt könnten wir natürlich sozusagen sagen, ich mache das einfach nicht. Mhm. So, also zumindest nicht in der Ausdauer. Aber liebe Hörer, ich hätte schon gerne eure Absolution.
Nee, ich finde eigentlich die Reihe Markus wird gequält mit Balatro und mit Kingdom Come Deliverance.
Gleichzeitig.
Schon auch interessant.
Ich, also, folgender Vorschlag. Ich installiere das Gaming Linux und versuche darauf KCD2 zu spielen. How about that?
Okay. Ich glaube, Balatro wird laufen. Ich bin mir nicht sicher bei Kingdom Come Deliverance 2, aber vielleicht wird das.
Ich finde, dieses Balatro-Ding, das müssen wir als erstes machen, weil wir haben wirklich versprochen, wenn ihr diese Grenze reicht, dann nehme ich Crack. Mhm. So, das. Wie dich das jedes Mal überrascht.
Ja, ja. Moment.
Das waren die Hörerinnen, die es sogar. Ich glaube, sie haben Heroin gesagt.
Okay.
Fein, das machen wir dann und das machen wir auch wirklich als erstes. Und das ist dann gleichzeitig aber sozusagen, ihr könnt mit uns quatschen. Also ich spiele Balatro, währenddessen könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken oder irgendwie anrufen oder so, müssen wir mal technisch klären, wie es geht. Genau, das können wir machen. Und danach machen wir mal eine große Session, wo ich Bezahlt mit dem Ziel installiere, Kingdom Come Deliverance 2 zu spielen.
Fantastisch. Das wird super. So machen wir das. Hey, ansonsten, was bleibt uns noch übrig zu sagen? Ihr könnt, wenn ihr diesen ganzen Quatsch unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen. Ihr könnt uns per Direktüberweisung unterstützen.
Yes.
Wie das geht, das steht auf der Seite und
in den
Shownotes auch, indiefresse.org. Ansonsten, und ihr könnt uns auch per Steady unterstützen. Auch das geht und nehmen wir gerne entgegen. Auch dazu gibt es alles in den Shownotes und auf unserer Seite.
Genau, und da hätte ich noch eine Frage. Ich habe jetzt schon lange gesucht, selber nichts gefunden. Aber wenn ihr, liebe Hörerinnen, falls es unter euch WordPress-Cracks gibt, die einen Befriedigungsbalken-Plugin kennen, wo man Milestones angeben kann. Also einen Balken sozusagen, der sagt, hier, da soll es hingehen, da sind wir gerade und das hat man schon erreicht. Dann würde mich das sehr interessieren, weil alles, was ich gefunden habe, kostet entweder irgendwie unfassbar viel Geld im Monat oder 300 Euro Einmalzahlung oder sieht sehr hässlich aus. Mhm. Also falls ihr da was kennt, let us know, weil dann könnten wir auf dem Blog auch so einen schönen Befriedigungsbalken. Wir haben schon einen, der ist nicht ganz so geil wie der auf Steady, aber genau.
So sieht's aus. Sag Bescheid. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Yes.
Und ich gehe mir Zähne einsetzen.
Aber vorher sagst du noch Danke.
Oh, das
für
stimmt.
All die Leute, die uns per Direktüberweisung Dinge überwiesen haben, aber das kann ich ja machen und du sagst dann für die Steady-Leute Danke. Ich sage also Danke an Watson, Konrad, Jonas, Robinson, Tobias, Sebastian, Daniel, Thomas, Patrick und Nikolai.
Und unsere Freunde auf Steady, Sebastian P., Erika, Roland und Dom. Vielen, vielen Dank euch
Dankeschön.
Für euren Support.
Tschüss.
Und bis dann. Ciao. Jetzt aber die Zähne einsetzen.